Mir war eigentlich immer klar, ich war schon immer umtriebig. Ich wollte nicht abhängig davon sein, vor allen Dingen in einem Schulsystem, ne, wie wir es ja jetzt gerade auch merken, ne, wo echt ein paar Lücken sind. Das kannst du nur von außen revolutionieren und neu aufstellen. Das heißt, da war schon immer der Drang, eigentlich was außen zu machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, nicht nur, weil er ein Namensvetter von mir ist, sondern weil er für mich so das, ein richtiger Macher ist, die von Leuten, die wir in Deutschland mehr brauchen. Man könnte ihn auch beschreiben, wahrscheinlich als Deutschlands bekanntester Mathelehrer. Erzählt uns gleich sicherlich warum. Mittlerweile sehr bekannt, über 250 Millionen Views auf YouTube. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt bei mir im Büro, bei den jüngeren Leuten, die haben alle gesagt, was, du sprichst mit Daniel Jung? Das kann ja nicht wahr sein, der hat mich durch meine Mathezeit in der Schule hinweggeholfen. Von daher freue mich sehr, dass du heute da bist, Daniel. Und vielleicht magst du einmal zu Beginn kurz sagen, wie du dahin gekommen bist, zum bekanntesten Mathelehrer Deutschlands zu werden.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, ich habe immer zwei Dinge gern gemacht. Erstens Sport und zweitens Mathe. Also das war erstmal gut, ne? Dann warst du nicht voll in der Nerd-Ecke. Habe mich relativ früh dabei erwischt, in der Schule, 5., 6. Klasse, kriegst von der Oma so ein Mathe-Almanach geschenkt und es war irgendwie spannender als das, was da in der Schule in den Büchern stand. Dann hast du anderen geholfen. Da habe ich schon gemerkt, oh, ich helfe gerne anderen. Ja, und dann bist du in der Oberstufe, ne, musst ja auch irgendwie dann Geld verdienen und dann machst du einerseits Tennistraining und andererseits dann eben Mathe-Nachhilfe. Ja, und dann, das war so 2000er, da hatte ich dann gedacht, komm, jetzt stellst du mal die Mathematik-Nachhilfe neu auf mit einem Vor-Ort-Konzept. Das war ein bisschen früh und irgendwie Ende der 2000er YouTube Content via Videos und dann habe ich irgendwie YouTube für mich entdeckt, um selber zu lernen und habe dann natürlich irgendwann gedacht, okay, das ein Video zu produzieren in kurzen Einheiten, was anderen hilft, Mathe zu verstehen, das könnte ja vielleicht gut gehen, wenn führende Universitäten aus Amerika schon relativ früh reingehen. MIT, Stanford waren schon 2006 relativ früh auf YouTube unterwegs, aber auch auf einer eigenen Plattform. Und dann fing der Test über YouTube an und ich sag mal, von 2011 bis jetzt sind natürlich die Zugriffszahlen dann dramatisch nach oben gegangen, bessere Leitungen, Verbreitung von Smartphones, Tablets und natürlich auch, es bringt offensichtlich etwas, wenn du es dir in Kürze erklären lässt und ich sag mal, das war dann die Basis, so dieses Erklärvideo, komplexen Mathestoff in 5 Minuten tatsächlich bei mir erklärt, sodass du es verstehst. Die Hülle und Fülle an Videos, also du kriegst komplette Playlisten zu Themen, ja, ist ganz schlank, es ist ein leanes Konzept. Mhm. Bis hin jetzt zur eigenen Plattform mathefragen.de, wo Lerner und Helfer sich austauschen können. Und dann noch ganz viele andere Sachen. Mal gucken, welche wir gleich noch ansprechen. Und ich bin froh, ich kann meine große Liebe, die Mathematik, in die breite Masse bringen. Es hilft nicht nur Schülern, sondern auch Studenten. Ich sag mal, falls einer zuhört und Student ist, dann haben wir uns wahrscheinlich schon mal WTH Aachen, KIT getroffen. Dann habe ich vielleicht auf dem Skateboard oder ein Autogramm gegeben. Auf dem Arm musste ich letztens, ich sag, soll ich jetzt auf deinem Arm unterschreiben oder was? Ja, du hast mich, ohne dich hätte ich abbrechen müssen. Es ist wahnsinnig, ich sag mal, dass mich eine FAZ als Rockstar der Mathematik betitelt, hat seinen Charme. Ja. Ich freue mich, dass es mit so etwas passiert ist wie Mathematik. Und da kämpfe ich jetzt weiter, nicht nur mit Content und mit Plattformen, sondern eben auch mit Distribution über soziale Netzwerke, ja. Um da wirklich Inhalte reinzukippen.
Du hast eben schon gesagt, total spannend findest, so dieser Gedanke, eigentlich Lehramt zu studieren, was ich jetzt eher so als Oldschool Beruf auch beschreiben würde. Und dann so dieser Wechsel, der natürlich sehr wichtig ist, ja, aber ich glaube, er muss einfach transformiert werden in der Art und Weise, wie er ausgeführt wird. Ja. Dann aber dieser Wechsel hin zu so einem Digital-Star, wenn du so willst. Wann kam so dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt geht's ab, also jetzt kann ich davon irgendwie auch leben und jetzt nimmt das Ganze irgendwie so einen Raum ein, um das wirklich voll zu machen.
Also ich schmeiß mal rein, die Geschichte mit dem Lehramtsstudium war eigentlich eher für Eltern oder Großeltern, ne? Das ist so der Klassiker bei all dem Umtriebigen, ja, weil ich habe mich ja wirklich im ersten Semester damals selbstständig gemacht mit meinem ersten kleinen Start-up. Und dann brauchst du aber immer so parallel noch, ne, diese Sicherheit. Ne? Das war damals 2002, 2003, da waren dann Eltern natürlich froh, oh ja, der studiert. Ja. Und dann so deshalb. Aber mir war eigentlich immer klar, ich war schon immer umtriebig. Mhm. Ich wollte nicht abhängig davon sein, vor allen Dingen in einem Schulsystem, ne, wie wir es ja jetzt gerade auch merken, ne, wo echt ein paar Lücken sind. das kannst du nur von außen revolutionieren und neu aufstellen. Das heißt, da war schon immer der Drang, eigentlich was außen zu machen und von außen zu machen. Und deine Frage, wann hast du gemerkt, dass das so richtig abgeht? Ich hatte ja in Anführungsstrichen das Glück, Startup-mäßig, da hieß es noch gar nicht Startup 2003, 2004, unternehmerisch unterwegs zu sein, um dann auch testen zu können. Aber ich sag mal, 2011, das ist ja für viele noch prähistorisch, wenn man an digitalen Vertrieb oder etc. denkt. Da war auch noch nichts mit sozialen Netzwerk und etc. Und ich sag mal, so die Jahre 2011 bis 16, 17 war schon eher ein Testlauf. Also da war auch gar nicht so die Intention, dass du darum Online-Kurse basteln konntest, Lernplattformen, sondern viel Feedback eingeholt, viel draus gelernt. Natürlich vor allen Dingen über YouTube, weil ne, so viele mit dir lernen, du so viel Feedback hast, dass du selber besser werden kannst in dem, was du machst, viel testen kannst. Und ich sag mal, ich würde sagen 2016, 2017, da hat man schon gemerkt, wahrscheinlich so, wo ich ja oft drüber spreche, exponentielles Wachstum und kombinatorische Effekte jetzt in dem Zeitalter, wo wir jetzt sind. Das ist ja das Wichtige, was ich auch in meinem Buch angesprochen habe. Ihr müsst verstehen, warum jetzt gerade die Zeit anders ist, warum so viele Durchbrüche in immer kürzeren Zeitabständen sind. Und das war wahrscheinlich, ne? Also gut, erstes Smartphone war jetzt okay, aber darauf Videos zu gucken, jetzt bis im Jahr 2016, 17, 18, Leitungen, zwar noch nicht überall toll, aber besser. Und dann natürlich in den sozialen Netzwerken, hey, schau dir doch mal das hier an, das ist ein tolles Video, ne? Und dann diese Dynamik. Und ich glaube, das war so ein kombinatorischer Effekt dann ab 2016, 17, wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt spricht dich auf einmal abends einer in der Dönerbude an und sagt, können wir ein Selfie machen? Ich so, warum? Ja, weil er mich durchs Abi gebracht hat. Ich sag, ja, okay, gut, mache ich gerne. Und da hat man gemerkt, jetzt geht's los. Und jetzt sagen wir mal, die Phase 2017 bis 2020 hat es natürlich auch einfacher gemacht mit technologischen Möglichkeiten, schnell neue Modelle auch zu bauen. Ne? Ob das jetzt ein Online-Kurssystem ist, was ich habe, ob das eine Plattform ist zum Austausch für spezielle Fragen, ob das E-Books sind, ne, die man testet. So, und ich sag mal, trotzdem sind wir gefühlterweise immer noch, trotzdem leider an einem Anfang. Was schade ist, wir merken es jetzt gerade in der, ich nenne es noch immer mal noch Corona-Phase. Normalerweise hätten wir ja gerade im Schulsystem einen Finger schnipsen müssen und hätten sagen können, so, wir können jetzt remote nicht arbeiten, sondern remote lernen. Ja. Und ich glaube, da sind unheimlich viele, viele Lücken gerade noch und da müssen wir noch stark aufklären. Und da finden wir auch die Brücke zu New Work, Thema lebenslanges Lernen. Wir kommen nicht mehr mit, hier ist dein Abschluss, 30 Jahre, Rente, ein, zwei, keine Ahnung, Seminar oder wie hieß das, heißt das immer noch? Nein, permanentes Lernen, neugierig sein. Ja. Und da spielen digitale Lern- und Lehrplattformen eine große, große Rolle. Und da will ich noch weiter angreifen.
Ja, ich glaube, so über das Thema Lernen und dann die Verbindung zum Thema neuen Arbeiten oder New Work, so dieses, um das Buzzword mal dafür zu verwenden, ich glaube, da könnten wir ewig drüber reden. Ich würde, bevor wir auch auf das Thema Lernen kommen, noch einmal so ein bisschen auf die Vielfalt zurückgehen. Du hast gerade immer so zwischendurch mal so erwähnt, ja, dann mache ich hier das und da das. Unfassbar viel, was du letztendlich machst. Was mich da interessiert, ist zum einen, wie organisierst du das? Also hast du da eine klare Strategie im Kopf und sagst, okay, die Videos sind mein Fundament und auf diesem Fundament baue ich jetzt ein Thema nach dem nächsten auf und geht diese Strategie dann auch in die Zukunft? Oder ist das so, ergibt sich das mehr aus Dingen, die du täglich erlebst und daraus dann neue Modelle sich entwickeln?
Ja, also der glasklare Fokus ist A, mein Brand Mathe bei Daniel Jung. Dafür kennt man mich. Ich helfe Millionen von Menschen im Bereich Mathematik. Wie mache ich das? Hier ist der Kern natürlich das Video. Ich habe knapp 2.500 Stück. Das ist ein großes Fundament, wo du super mitarbeiten kannst. Das ist wie früher, du hast klassischerweise produziert und hast dann, keine Ahnung, einen tollen Schraubenzieher oder so, ja, und dann ist das, da kannst du viel mitmachen. Mit dem Video kannst du eben auch viel machen. Du kannst es bei YouTube weiter mit Advertising versehen. Du kannst es auf eigenen Plattformen testen, wie auf meinem MatheOnlineKurse.de, da hast du sowas wie, man kennt es von außerhalb Europas, Udemy, Skillshare, Udacity, Coursera, das heißt, du baust Kurssysteme und mixt dann ein Video mit Aufgaben, mit Lösungen und Fragemöglichkeit. Oder du baust es in so etwas wie E-Books ein, das heißt, du hast hier jetzt auch wieder, Kern ist Mathematik, ich helfe euch in Mathe, jetzt mit Erklärungen und Aufgaben mit Lösungen, aber an entsprechenden Stellen verlinken wir noch zu den Videos wieder. Das nächste, die Videos sind im Lizenzvertrieb bei Verlagen. Warum? Weil na, auch Verlage haben dann erkannt, oh, das Video ist doch nicht so schlecht. Ja? Also wir brauchen Content. Also habe ich wieder das Video, natürlich mit der Mathematik. Die Mathematik kannst du so schön in kurze Einheiten pressen, was wieder sehr zeitgemäß ist zum Thema Nugget Learning oder Micro Learning, Bite-Sized Learning, das muss man nochmal einzeln erklären, aber es ist wieder das Video. Und daraus, aus dem Kern Mathematik, Brand, Mathe bei Daniel Jung, Video, kannst du dann natürlich dann erstmal weitergehen, jetzt kannst du über eine Plattform nachdenken, deshalb kam irgendwann mathefragen.de, da ist es dann Content unabhängig, aber durch meine Präsenz, durch meine Marke, denn das, was am Ende bleibt, ist die Marke. Und da müssen ja viele Unternehmen jetzt zusehen, dass man eine starke Marke hat und die natürlich präsent hat in, als ich vor 2-3 Jahren damals noch Musical.ly gesprochen habe, mir hat mir keiner zugehört, jetzt reden alle über TikTok und müssen rein. Wie gehe ich natürlich rein? Mit kurzen Videoeinheiten. Ja, Mathe in 60 Sekunden. Brand ist klar, Mathe bei Daniel Jung hilft dir und schon wieder hast du einen hohen Verteiler, kannst die Leute reinholen. Ob das wie hier ein Podcast ist, den ich natürlich auch hochgezogen habe, der geht natürlich eine Stufe weiter, weil Mathe im Podcast, schwierig, da brauchst du Visuelles, aber du kannst drüber sprechen, wo die Mathematik ist, wo geht neues Lernen hin. Ja, und so baut es sich dann jetzt immer weiter auf. Und wie geht es dann über die Mathematik hinaus? Das geht nur eben bei mir mit den entsprechenden Plattformen. Ich habe dann Informatikfragen.de, Biofragen.de und jetzt gehst du mit dem Kern Mathe. Ich helfe vielen digital, jetzt auch mit Plattformen. Jetzt geht es über Mathematik hinaus, jetzt kommen die nächsten Schritte. Jetzt bringen wir im Informatik-, Physikbereich Menschen zusammen, die dann selber Content einstellen und miteinander lernen und lehren. Und das ist natürlich, wenn du dann ein starkes Brand dahinter hast wie ich, ist das natürlich optimal und jetzt versuche ich natürlich im nächsten Schritt dann in Anführungsstrichen über die Mathematik hinaus zum Thema New Learning zu gehen, weil ich in allen Bereichen des neuen Lernens unterwegs bin und dann natürlich jetzt sagen kann, passt mal auf, jetzt erzähle ich euch mit bei mir auch im Podcast spannenden Gästen, warum ist New Work das Buzzword zwangsläufig, was resultiert daraus New Learning eben, also eine neue Art, wie wir in die Zukunft gehen. Mhm.
Würdest du sagen, dass, weil du, wenn man so anguckt, was du machst, dann steht ja in sehr, sehr vielen Punkten, stehst du ja im Vordergrund, ja, also dein Name, dein Gesicht. Mm. Wenn jetzt plötzlich irgendwie Peter das Mathe-Video bei Daniel Jung machen würden, würden sich wahrscheinlich alle bei dir in der Community fragen, wer ist jetzt dieser Peter, wo ist Daniel hin? Ja. Ist es da vielleicht auch ein Vorteil, dass die Materie Mathe sich nicht so stark verändert? Also wenn ich jetzt einen Satz des Pythagoras habe, der verändert sich ja nicht, der wird auch in 10 Jahren noch so sein. Ja? Siehst du das als Vorteil, dass du dadurch dich selber so ein bisschen skalierbarer machst, weil die Themen, die du angehst, sich nicht so schnell in sich verändern?
Ja, man muss natürlich drüber nachdenken, ich sag mal, die ersten Videos 2011, 12, das war natürlich dann teilweise noch mit Gelbstrich, bin da vom Tennisplatz ins Video gegangen, habe am Anfang sehr stark mit dem Kopf gewackelt, wie ein Ausbilder gesprochen, da könnte man nochmal neu produzieren, aber das ist in der Mathematik natürlich das Schöne, der Satz Pythagoras ändert sich nicht mehr, du hast den Content, das ist fast null Grenzkostenpolitik, das kannst du in Anführungsstrichen dann auch lizenzieren, ohne neu produzieren zu müssen. Da finde ich es jetzt für mich eher viel spannender, neue Formate zu schaffen. Ja, also wir sind ja hier in Hamburg, ich war gestern spontan in der City, habe ein Flipboard ausgepackt, also klassisch analog und habe Aufgaben gerechnet, ja, und dann kamen halt ein paar von der Community, haben mitgerechnet, ja, also sagen wir mal, jetzt ist ja auch mein nächster Schritt, Mathe anwendbarer zu machen. Wo kommt es überall vor? Wie kann ich es deutlich machen, dass es auch Spaß machen kann? Und da gehe ich jetzt eher hin. Das heißt, viele fragen mich auch, soll ich überhaupt noch Mathe-Videos produzieren? Aber das sieht man ja an verschiedenen anderen jetzt im Internet. Es muss da nicht abhängig sein von mir. Ich habe sicherlich nicht viel falsch gemacht, was man in den Kommentaren einfach sehen kann. Wenn du also wirklich als Student sogar sagst, wir feiern dich, weil ich durch meinen Ingenieurstudiengang, mein Ingenieurstudium durchgekommen bin durch dich, das ist ja sicherlich eine hohe Qualität, aber ich fördere ja auch viele Content-Produzenten. Ja, ich möchte, dass mehr auch Lehrer und Professoren zu Content-Produzenten werden und deshalb ist ja mein nächster Schritt eher, sicherlich ist der Content dann zeitlos, aber die Zeit steht nicht still. Also denke ich halt jetzt ganz klar in Plattformen, wie kann ich die neuen Content-Produzenten selber zusammenbringen auf eigenen Plattformen. Und da kann ich nur sagen, dass ich mit mathefragen.de gerade sehr viel Zeit da rein investiere, auch in den Teamaufbau. Ne, du hast gefragt, wie steuerst du sowas zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren auch ein völlig anderes Handeln von mir. Ja, vorher habe ich halt Content produziert, habe halt eigentlich nur mit Videograf gearbeitet. Jetzt redest du halt mit Developern. Ja. Und dann redest du über Python und C++ und R und denkst erstmal, was wollen die da von mir? Aber wieder eigenes Learning, ja? Du musst nicht Programmierer werden, sondern es hält dich frisch und jetzt geht es da um Teamaufbau, aber trotzdem immer noch mit dem Fokus aufs Brand Mathe Community Manager, ne, der natürlich von Mathe Ahnung haben muss. Und du baust jetzt eben das auf Gott sei Dank sehr früh natürlich auch remote das Team gesteuert. Das heißt, Corona jetzt hat mich in dem Sinne gar nicht getroffen, weil wir haben genauso weitergearbeitet wie vorher. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eine ganz spannende Phase von der reinen Content-Produktion und von meinem Gesicht hinzugehen jetzt zu, es ist nicht abhängig von mir. Das ginge zum Beispiel nicht, wenn ich sage, ich mache ein Mathe bei Daniel Jung vor Ort-Event. Ja, und ich stelle dann Peter dahin. Das wäre nicht charmant. Ja. Aber wenn ich sage, bei mathefragen.de kriegt ihr Top-Hilfe innerhalb von wenigen Minuten, dann ist es nicht abhängig von mir, sondern dann kommt halt wirklich ein Top-Helfer rein. Und dann habe ich eher als Brand den Push gegeben und die Plattform hochgezogen.
Mhm. Sehr spannend. Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Partner der Folge. Ich freue mich ganz besonders drüber, weil es ein lokaler Partner hier aus Hamburg ist. Das ist der Creative Workspace Gemeindehaus, also ein Coworking Space, in dem viele Texter, Designer, Fotografen, Strategen, Autoren und Programmierer unter einem Dach zusammenarbeiten. Besonders cool, wenn man so ein bisschen dem klassischen Büroalltag entfliehen will und nicht so auf große, anonyme Großraumbüros steht, dann ist das, glaube ich, eine super Location. Lage ist auch klasse, Brunhofstraße 2, mitten auf St. Pauli. Tatsächlich ist aktuell wieder ein bisschen Platz in dem Space, der sonst sehr, sehr beliebt ist und sehr ausgebucht ist. Deswegen auch hier der Hinweis darauf, wenn ihr also aktuell nach einem neuen Platz, einem Desk, einem Space auf der Suche seid, schaut doch mal vorbei, entweder unter gemeindehaus.work, da findet ihr alle weiteren Infos und auch Infos zu den Räumen, oder natürlich gerne auch vorbeischauen in der Brunnenhofstraße 2. Coole Location, was besonders spannend ist, einer unserer Gäste, Sylvie Bomhardt aus der Free Talent Folge, arbeitet dort auch, also wer mal jemanden persönlich kennenlernen will hier aus dem Podcast, schaut da gerne mal vorbei. Und in diesem Sinne zurück in die Folge. Weiter geht's.
Kannst du heute für dich so rauskristallisieren, was, oder wirst du mit Sicherheit aber definieren, was so die Haupteinnahmequelle ist von dem, was du heute machst? Sind es die Videos oder ist es das, was obendrauf dann aufgebaut wurde?
Ich würde es als Kern wieder beziffern mit den Videos, all das, was ich mit den Videos mache. Ja, also die Videos liegen auf einer eigenen Plattform und sind monetarisiert. Sie sind im Lizenzvertrieb und sind monetarisiert. Sie liegen auf sozialen Netzwerken und sind monetarisiert mit Advertising. Ansonsten für mich selber, das ist ja eben so, ich nenne es mal Hybridleben. Ja, auf der einen Seite bist du da dieser Mensch im Internet, als Internetfigur. Andererseits bin ich Unternehmer, bin auch beteiligt an Unternehmen und habe auch eine Beteiligungsfirma, in die ich in junge Startups mit reingehe und bin als Speaker unterwegs vor Corona. Jetzt wird es ja auch wieder weitergehen und monetarisiere da auch. Aber wenn man so den Fokus eben nimmt, sind es die Mathe-Videos. Was eben spannend daraus ist, was kannst du dadurch eben machen oder was konnte ich auch machen? Sprich, durch das Verteilen der Videos über YouTube hat mich damals ein junges Team angesprochen aus Paderborn und hat gefragt, wir wollen Vor-Ort-Kurse machen. Und du wärst ein starkes Brand, um mit reinzugehen, um zu sagen, hör mal, wenn es denn dann noch ein Vor-Ort-Kurs sein darf, und das war nach, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahren lokales Startup bei mir zu Hause, war das die Möglichkeit, in ganz Deutschland Kurse zu organisieren. Also bin ich als Gesellschafter eingestiegen und konnte dann sagen, okay, hier wird abgewickelt, wenn es Vor-Ort-Kurse gibt. Und so kannst du mit einem starken Brand dann eben weitermachen. Und so geht es jetzt halt für mich immer weiter in die unternehmerische Ecke, wo ich eben aus diesem Fokus, aus dem Fundament jetzt eben neue Wege gehen kann. Das ist unglaublich spannend. Nochmal auch mein Tipp, wenn jetzt welche zuhören oder ich nehme es ja hier auch auf, zuschauen, warum man in eine Content-Produktion gehen sollte. Es gibt nicht sofort das Monetarisierungsmodell, aber es ergeben sich unglaublich starke Möglichkeiten. Wir haben vorhin über Monetarisierung für Podcasts gesprochen. Ja, wenn jetzt da draußen, ich kann jedem Unternehmen nur empfehlen, einen Podcast zu starten. Wer weiß, was daraus passiert. Ja. Und da muss man so ein bisschen so das altdeutsche Denken verlieren. Wir machen sofort den fertigen Businessplan dafür, sondern los, go for it.
Ja, das heißt ja auch, und du warst ja gerade auch bei Frank Thelen im Podcast, das ist ja auch, glaube ich, eine der Sachen, die er mal gesagt hat, so dieses, die Investments in Höhle der Löwen sind nett und da sind auch einige Sachen dabei, die sind auch gerade die Food-Sachen, die relativ erfolgreich geworden sind, aber eigentlich ist so diese Brand, die er dadurch bekommen hat, diese Aufmerksamkeit, die er jetzt nutzen kann, ja, um eben mehr Investments zu sehen, um ja vielleicht auch politisch das eine oder andere bewegen zu können.
Genau.
Ist das auch so ein Hintergedanke, den du hast?
Mit meinem Brand absolut. Also nochmal auch hier wieder weiterhin klarer Fokus auf Mathe bei Daniel Jung. Da stehen einige Sachen noch an, kann ich schon mal als Spoiler geben. Mit Vor-Ort-Konzepten, ja, also wirklich Edutainment vor Ort. Da wird in den nächsten Monaten noch einiges passieren. Aber natürlich im nächsten Schritt wirklich als Talkpartner für New Learning. Deshalb investiere ich auch sehr stark in meinen eigenen Podcast, mit völlig alles verfilmt, ja, in mehreren Einstellungen. Wirklich so mal so ein bisschen auch, dann schielen wir mal wieder über den Teich nach hinten. Joe Rogan, ja, nehmen wir uns ruhig die Großen vor. Impact Theory, Gary Vee, ja, also wirklich groß aufziehen und geile Formate draus machen. Natürlich auch hier wieder mit dem Fokus Next Step nach Mathe bei Daniel Jung, von mir aus New Learning bei Daniel Jung. Und da wirklich auch maßgeblich, keine Ahnung, aufzuklären. Wir sind im Aufklärungszeitalter, vor allen Dingen auch im Lernbereich, aber klar auch Stärken vom Brand und irgendwie so Next Step nach Mathe, eine Ebene drüber, New Learning. Mhm.
Ja, ich glaube, gestern hat ja Spotify bekannt gegeben, dass sie Kim Kardashian exklusiv gesigned hat.
Da wird noch mehr kommen von Spotify.
Daraufhin.
Joe Rogan war nur der Anfang.
Ja, daraufhin ist ja der Kurs, glaube ich, irgendwie um 15% durch die Decke gegangen. Also, und Spotify ist ja schon ein bisschen was wert. Also allein das Announcement hat sich auf jeden Fall mal
sehr viel gelohnt.
Ich glaube, das zeigt ja auch, wenn man da irgendwie über den Teich guckt, was für ein unfassbares Potenzial da ist, ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Themengebiet, aber ich glaube, das Signal ist auch das, was ja diese Industrie, glaube ich, auch braucht und was sehr hilfreich ist.
Absolut. Und auch hier nochmal, wie wertgeschätzt Content wird. Ja, und man mag jetzt überlegen, warum Joe Rogan 100 Millionen bekommt. Manche sagen dann, die Aussagen kenne ich, oder der setzt sich dort dahin und talkt 3 Stunden. Ja. Ja, aber er hat 15 Millionen Follower, ein ganz starkes Brand. Ja. Das ist klar. Also, wenn dann Spotify sagt, so komm hier rüber, und Joe Rogan sagt, Announcement, ja, ab September, exclusive, ihr könnt weiterhin hören und sehen, aber bitte bei Spotify. Super Ding. Und da wird mehr kommen. Da sind wir gerade erst am Beginn, und das ist, wie du gesagt hast, das ist drüben erstmal. Es wird hier auch passieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich da auch immer eine sehr kontroverse Diskussion mit vielen in meinem Netzwerk habe. Glaubst du, dass so Geschichten wie Gary Vaynerchuk, oder darüber haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, glaubst du, sowas ist in Deutschland möglich, so eine Brand, also natürlich nicht die Reichweite, weil USA viel größer ist, aber ist, und deutschsprachig nicht so, nicht englischsprachig ist, aber ist sowas vom Charakter her möglich in einer sehr konservativen deutschen Natur?
Ich erinnere mich da an die Gespräche, ist sowas wie Videolernen möglich in Deutschland? Also wie lange ich mir das angehört habe, ich habe auf Messen gestanden, ich habe mir von den großen Big Playern gehört, das wird sich nie durchsetzen. Ich bin einfach so, du machst Market Research, und du weißt aber auch einfach, dass es gut ist. Also für mich ist klar, ich finde es ja selber mega interessant, einen Podcast zu hören und zu sehen und daraus auch in kleinen Einheiten zu lernen. Das heißt, das ist für mich auch vom Lerneffekt her, und da sehe ich ja auch zu, wenn ich Podcast-Partner reinhole, dass ich wirklich ein breites Spektrum habe, um wirklich auch Impulse zu geben. Ja, jetzt demnächst kommt der Podcast mit Younes Saru, 7 Millionen Follower auf TikTok, aber auch zeitgleich Student der Wirtschaftsinformatik. Hochspannend, was der Junge alles erzählt hat. Er hat innerhalb von einem Jahr ist er auf 7 Millionen gekommen. Also, was steckt dahinter? Und da sage ich mir, dann sollen mir die Leute doch sagen, das setzt sich nie durch. Gib dem Ganzen 1, 2, 3 Jahre, dann ist das klar. Und du hast Gary Vaynerchuk gesagt, ich habe ihn vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, entdeckt und habe gedacht, was soll das? Ein Unternehmer lässt sich den ganzen Tag filmen? Da war mir klar, los geht's. Jetzt geht's nicht mehr nur um Mathe, du verfilmst dich einfach mal. So, um über Geschäftsmodelle zu sprechen, was passiert? Ich schaffe ein Format wie EduVlogs, Education trifft Vlogging, und fange halt spannende Projekte ein mit dem Fokus auf nachhaltiges Lernen. Ja, und dann kannst du sowas auch mal wieder sponsern lassen und sagen, wenn du ein tolles Jugendprojekt aufnehmen kannst in deinen Kanal, das toll begleitest filmisch, kannst du da wieder Monetarisierungskonzepte draus machen, die, wie ich finde, auch sehr authentisch sind, wenn es von irgendeiner Firma gesponsert ist. Und da sage ich mir jetzt auch hier Next Step, Gary Vaynerchuk ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das sollten sich einfach mehr anschauen, und dann ist es meine Aufgabe, sich so einen wie Gary Vaynerchuk zu schnappen und zu sagen, da habt ihr hohe Learnings draus, denn auch liebe Firmen, ihr solltet zusehen, genau in so eine Content-Produktion zu gehen, nicht mehr 2 Imagefilme in 8 Jahren, sondern Permanent Production. Und dann mache ich es einfach vor, und ich bin mir da auch 100%ig sicher, das wird in den nächsten Jahren gang und gäbe. Und wer früher anfängt mit der Produktion, ist ganz klar vorne.
Wenn man dir so zuhört, dann macht alles immer relativ viel Sinn, so von dem Gedankengängen, finde ich. Und auch, ja, zeigen ja auch am Ende die Views, die Leute, die dir folgen etc., dass das auf jeden Fall Erfolg hat. Gab es auch Dinge in deiner Laufbahn, die überhaupt nicht funktioniert haben? Weil, wenn man so dir zuhört, dann klingt das alles sehr rosig.
Ich habe es in meinem Buch auch mit aufgenommen, weil ich viele fragen mich auch mal, du siehst dann den Erfolg, aber da steckt halt sehr viel Scheitern dahinter. Genau, ja. Und zwar große Scheitern, ja. Was soll ich dir alles sagen? Ich habe vor 5 Jahren hatte ich bei mir, ich komme aus Remscheid in der Nähe von Köln, ja, Bergestädte-Dreieck, Remscheid, Solingen, Wuppertal, hatte ich den ganz unverblümten Traum, ein Co-Learning-Space aufzumachen. Und 2015 musste man ja Co-Working-Spaces noch erklären in den Großstädten. Und du kannst dir vorstellen, völliges Unverständnis für Coworking-Spaces in Remscheid. Und dann wollte ich ein Co-Learning-Space machen. Also wirklich, ich hab mir die Bude gekauft, ausgestattet, Bodentanks, schnelles Internet, offline trifft online, geile Räumlichkeiten, Filmingraum, ja. Und also brutal viel Geld ausgegeben, wo man ja eigentlich hätte denken müssen, du bist doch nur digital unterwegs. Aber ich habe schon immer diesen Switch gesehen, deshalb auch mal das New Learning Ökosystem, wie ich es sehe, so dieses Hybride, aber auch eben tolle Räumlichkeiten vor Ort. Es ist völlig in die Hose gegangen und so operiere ich auch heute noch intern in meinem Team, ja. Wenn jetzt das neueste Teammitglied reinkommt, dann heißt es für mich, pass mal auf, das war jetzt vor einem halben Jahr, ich muss einen Podcast machen, mach. Ja, und die Person hatte eigentlich noch nie Podcast gemacht. Ja, aber dann geht's los. Research machen, was sind gute Mikros, los geht's, so. Das geht dann gut, verschiedene andere Sachen gehen nicht gut. Und so bin ich eigentlich auf der permanenten Testphase. Man muss natürlich immer gucken, ich sage immer, also ich bin groß und auch sehr teuer gescheitert. Das sollte jetzt nicht unbedingt für jeden die Richtung sein. Aber permanent zu scheitern, und das ist ja das, was ich auch anprangere, wir kommen ja aus einem Schulsystem, wo alles unterstrichen werden muss und richtig sein muss. Und ich lerne, die tollsten Revolutionen im mathematischen Bereich sind nur durch permanente Fehler entstanden. Ja? Oder Elektrizität, da muss ich auch erstmal 1000 Mal rausfinden, wie es nicht geht. Und ich glaube, so operiere ich jetzt auch immer weiter. Man muss natürlich gucken, wie ist da ein Budget irgendwo für. Aber ich gehe immer damit rein, es kann total schief gehen. Wenn jetzt in 3 Jahren mich dann alle belächeln, super, jetzt hast du deinen Podcast 3 Jahre verfilmt. Ja, immer schön aufwendig mit 3 Kameras. Ja, und wer hat dich gesponsert? Ach, gar keiner. Hahaha, dann sage ich, okay. Aber in der Zeit habe ich 4, 5 andere Sachen noch produziert. Dann habe ich, was weiß ich, was denn dann noch kommt. Und das ist ja auch, wo ich Mut ausspreche. Ja, es kostet ja dann teilweise natürlich Geld, aber ihr müsst dieses Invest müsst ihr eingehen. Und was soll schiefgehen mit Content-Produktion? Also ich meine, manche Zahlen guckt man sich an und wenn ich mir dann Podcast-Statistiken angucke, nochmal, das greife ich jetzt mal auf, weil es am banalsten und einfachsten sein sollte. Jeder sollte einen Podcast produzieren. Einzelunternehmer, Freelancer, Selbstständige, Unternehmer und damit einen Brand aufbauen. Go for it.
Ja, ich glaube, es ist in Deutschland, sagt man ja auch immer, in Deutschland ist es nicht cool zu scheitern. In den USA kriegst du eigentlich, wenn du noch nie gescheitert bist, ist nicht cool. Ja, ja. Das ist ja genau andersrum. Und deswegen glaube ich, ist auch extrem wichtig, darüber zu sprechen, weil ich sehr häufig auch höre, dass Leute sagen, ja, bei dem läuft immer alles so gut, ja, und der hat dann irgendwie so viel Erfolg und ist immer so die Spitze des Eisbergs, aber was eigentlich drunter ist, wird eben auch nicht viel drüber erzählt, weil die meisten Leute dann lieber ihren Erfolg in den Vordergrund schieben, weil Scheitern halt nicht so cool ist oder nicht angesehen ist in Deutschland, nicht so ein Standing hat.
Ja, wir sehen ja auch, wenn du durch Social Media gehst, siehst du ja auch nur leuchtende Menschen, keine Ahnung, mit dicken Autos und alles ist super und Highlife, und da sage ich auch immer, Leute, guckt euch mal die ganzen Stories an, lest euch mal eine Autobiografie durch von Elon Musk, Steve Jobs, wem auch immer. Also wenn du Elon Musk liest, ja, wie der hätte sich eigentlich zurücklegen können, ja, so nach seinem ersten Unternehmen, dann mit PayPal, was macht der mit der ganzen Kohle? Ja, der sagt einfach, ich baue jetzt mal eine neue Mobilität auf, ja, ich fliege jetzt mal in den Weltraum, ja, und baue Solarzellen und dann mache noch in E-Autos, wo er investiert hat und das wissen ja viele nicht gegründet hat, aber eben maßgeblich vorangetrieben hat. Aber das ist so, das muss nicht jeder machen. Ja? Und es muss auch nicht jeder Unternehmer werden und vorne stehen. Ja? Also ich sag mal, ein paar graue Haare sind jetzt nicht von ungefähr gekommen bei mir in den letzten 10 Jahren. Aber wir brauchen mehr, die auch so ein bisschen nach dem amerikanischen Prinzip nach vorne gehen. Ja? Also ruhig mal so, ja, der CEO, der sagt, guck mal, machen wir mal einen Vlog oder so. Ne? Das wäre doch mal, wie sensationell wäre das, ja?
Gut, aber es scheitert ja meistens schon daran, dass die meisten CEOs in Deutschland nicht mehr bei LinkedIn, geschweige denn irgendwie bei
Instagram. Es wird sich ändern. Ich Prognose. Ich freue mich hier in 2 Jahren reinzuhören in den Podcast oder reinzuschauen bei mir. Prognose, das wird kommen.
Sehr gut. Dann schauen wir uns das in 2 Jahren an, wie die eingetroffen
Challenge.
Genau. Ich würde gerne nochmal auf das Thema, und weil du es ja auch angesprochen hast, dass das so dein Next Step ist, Zukunft des Lernens, Zukunft des Arbeitens ein bisschen einkommen, weil ich glaube, du jemand bist, der A, ein sehr breites Bild darüber gewonnen hat über die letzten Jahre und eben auch sehr klare Visionen davon hat, wo es hingehen soll. Was glaubst du, und ich finde, das ist jetzt auch nochmal während Corona, und du hast es eben schon auch kurz angesprochen, so deutlich geworden, warum hängen wir in Deutschland, was so das Thema Lernen und auch Bildung angeht, so weit hinterher? Kannst du das so runterbrechen? Siehst du da die Hauptgründe, woran das liegen könnte?
Wie gesagt, ich habe es auch versucht, in meinem Buch komprimiert darzustellen, weil es sind so ein paar Sachen, dann zählt man eins und eins zusammen und wir kommen jetzt halt aus 200 Jahren klassischem Schulsystem und es hatte ja alles irgendwo Berechtigung, dass du dann irgendwann überlegst, okay, jetzt, was machen wir jetzt mit der Industrialisierung? Wir brauchen natürlich auch Arbeiter, dann brauchen wir irgendwo so ein Gebäude, ja, wo du reingehst und wir haben dann halt kein Smartphone und Internet, sondern da muss ein Mensch sein. Wie viel erreicht der? Ja, okay, so 30, 40 Leute und dann machen wir Klassenräume und dann geben wir Wissen von A nach B und dann lesen, rechnen, schreiben und pünktlich sein und dann ist das okay und dann sind die Produktionshallen gefüllt. Was jetzt halt vor allen Dingen in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert ist, das ist eben der Shift so in dieses kreative Zeitalter, wo es, glaube ich, zwischendurch so ein bisschen immer war, diese Freelancer, ja, die machen jetzt, die sind mit dem Laptop und in, keine Ahnung, Boxershorts irgendwo am Skateboard, am Strand und machen irgendwas. Und da war noch nicht so klar, was ist das? Und jetzt bricht so alles so allmählich auf, die Strukturen, Remote-Arbeiten, Fast Scaling, in Teams arbeiten, über Slack, Evernote, Asana und Co. Mhm. Präsentieren, Lösungen finden in immer kürzeren Zeitabständen. Also das, was dieses New Work jetzt ist, die neue Arbeitswelt. Ja, es gibt immer noch Produktionsstätten, Produktionsketten, alles okay. Da werden wir jetzt nicht uns zu Hause hinsetzen und den Roboter steuern. Da müssen wir gucken, wo es hingeht. Aber das erfordert zwangsläufig auch eben eine andere Art, wie wir lernen. Und dieses Reintrichtern von Wissen begrenzt, sodass es aber auch eigentlich gar nicht verstehst. Ich werde jetzt im nächsten Podcast haben mit Henning Beck, der hat das Buch geschrieben, das neue Lernen heißt Verstehen. Also nicht mehr einfach nur Druckbetankung, Test, Auskotzen, weg, wofür das Ganze, wer erinnert sich noch an die ganzen Sachen, weiß ich gar nicht, sondern Dinge verstehen. Und natürlich ab einem gewissen Alter eben dann Dinge mit aufnehmen, wie da ist ein Tablet, was kann ich damit machen? Da sind digitale Lernplattformen. Wie mache ich denn überhaupt einen Online-Kurs? Ich habe so viel Rückmeldung, nicht nur von Schülern und Studenten, auch von Mitarbeitern. Ne? Wenn du jetzt auf einmal so einen Udacity-Kurs kriegst, ja, wie gehst du denn jetzt vor? Also wie sieht denn jetzt so eine Struktur aus? Ja. Videos anschauen, dann digital zusammenkommen, sich austauschen, dann muss ich trotzdem wieder noch schreiben, weil ich einen Lerneffekt habe. Und das ist so groß, weil es so ein festgefahrenes System ist von, da ist ein Ort, bei dem bin ich so bis 18, 19 und mache Abitur oder mache vorher mittlere Reife und dann gehe ich irgendwann in eine Ausbildung oder ich gehe studieren und dann habe ich die Abschlüsse, ja, und dann mache ich das und dann ist irgendwann Rente. Und das bricht ja jetzt auf. So, und da muss man halt konzeptionell über so viele Dinge nachdenken auch. Da gehört Architektur dazu. Ja, ich habe in den letzten Jahren noch kaum Diskussionen über Architektur von Schulgebäuden irgendetwas gehört. Da ging es immer um Access Points und Internet und Tablets. Ich sage so, guckt euch doch mal jetzt, nicht jede Produktionsstätte wird wie so ein Amazon-Palast mit seiner Glaskuppel aussehen. Aber immer mehr, wir sind ja jetzt hier bei OMR, das sieht ja geil aus, da hast du ja Bock arbeiten zu gehen. Ja. Und da habe ich mir dann gesagt, du willst doch auch Bock haben, morgens zu lernen. Im Kindergarten war das immer toll. Und dann gehst du irgendwann in ein Schulgebäude, langer Gang, große Räume, in 3 Wochen Test. Da können wir doch mal, da bin ich einfach so, weißt du, hol die Bagger raus und bau neue Schulen. Und fragen die mich immer, wie sieht die neue Schule aus? Ja, fangen wir mal mit der Architektur an. Stellt euch mal vor, oder dieses, ich meine, was alle Konzerne, also die Tech-Konzerne bauen, stell mal vor, sowas würdest du für Schulen bauen. Da sage ich mir, man holt doch mal was von der Kohle. Auch, keine Ahnung, steckt das mal in die Architektur. Und wie gesagt, jetzt ist der Punkt eben, wo A, das System so festgefahren ist und es nicht mehr zeitgemäß ist, wenn jetzt diese Menschen irgendwann ihre Arbeitswelt irgendwie durchleben. Ja? Und dann geht es halt eben um Remote-Projekte, keine Ahnung, um auch mal präsentieren, ja, also präsentieren lernen, vor anderen Menschen reden. Ich habe es in meinem Buch beschrieben, auch der hohe Lerneffekt des Erklärens. Ich würde jeden Schüler zum Erklärer machen, permanent. Ja, hol ab einem gewissen Alter das Smartphone raus. Projekt heute, jeder muss die PQ-Formel erklären in 5 Minuten. in dem Maße, wo du dich damit beschäftigst, ich muss es jetzt erklären, fangen Lernprozesse an. Bin beschäftigt, dann Aufbau, wie machst du das, didaktisch, dann fängst du an zu erklären und du hast einen hohen Lern. Ganz banal kannst du sofort in Schule, Uni und in Firmen einführen. Und dann gehst du weiter in die Tiefe, dann machst du ein bisschen Research und merkst, oh, Aufmerksamkeitsspanne, das ist schon Jahrhunderte, naja, Jahrzehnte klar, das ist nicht 45, 60, 90 Minuten Druckbetankung. Ja, das ist so bei 20, 25 Minuten so. Also dann mach doch mal, dann schaut doch mal in der Schule einen TED-Talk. Ein TED-Talk von einem führenden Robotikwissenschaftler, der über Ethik spricht. Und dann gehst du mit dem Religionslehrer, Informatiklehrer, Mathelehrer zusammen mit den Klassen in eine Diskussion. Ja. Ganz banal, brauch ich kein Geld für. Und das ist, wo ich dann auch wieder bestätige, das ist Aufklärungszeitalter. Das musst du erstmal erklären, wie einfach und banal du so dieses Mindset ändern kannst, um zu verdeutlichen, was da draußen gerade passiert. Ich habe mit Frank Thelen auch darüber gesprochen, so dieses exponentielle Wachstum. Und wir sind ja, und das ist das Problem des Menschen allgemein, wir tun uns sehr schwer, exponentiell zu denken. Ja, wir kommen gerade aus der Schule aus einem linearen Denken, ja, also jeden Tag 2 Euro mehr am Konto, das ist so eine schöne Linie, aber jeden Tag mal 2. Ja. Mit dem Faktor 2, da geht irgendwann, wie ich im Internet immer sage, die Luzi ab. Ja? Und das passiert jetzt gerade in Durchbrüchen. Und da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich arbeite ja auch als Botschafter für die Roberta-Initiative, Robotik für Kids, spielerisch rangehen, Teamfähigkeit. So, und da rede ich dann mit einem über Quantum Computing. Das wäre, glaube ich, hier, sagen alle, nee, ist noch weit weg. Oh Mann, das ist hier. Und das wird Durchbrüche bringen in der Biotechnologie. Und deshalb brauchen wir Forscher. Wir brauchen Schüler, die wirklich heiß sind auf Biologie. Ja. Auf Chemie, auf Physik. Und jetzt merkst du, dafür kämpfe ich jetzt mit meiner nächsten Content-Produktion auch, da irgendwie so das Feuer zu entfachen. Aber dafür brauchst du eben auch einen neuen Ort. Also, ne? Ja. Ja, du willst doch Bock haben.
Ich finde es auch ganz spannend, weil das hat auch Frank Thelen ja auch gesagt, und da musste ich so eins zu eins auch an mich denken. Also, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, so Bio, Chemie, das waren immer so Fächer, wo ich so gedacht habe, boah.
Ja, das war immer der klassische Raum, ich weiß das noch, so leicht angeschrägt, damit du das Reagenzglas draußen siehst, dann, wenn Feuer war, mal kurz applaudiert. Aber so richtig Chemie, ja, also E-Autos, Batteriezellen, Chemie drin, ja. Darüber zu sprechen, Projekt zu machen, welche Reaktion brauche ich dafür? Und dann, keine Ahnung, deshalb ändert sich die Mobilität und dann kannst du vielleicht da irgendwann arbeiten. Ja, ist doch super. Ja. Und nicht Ding-Dong-Dong. 90 Minuten Druckbetankung. Ja.
Aber würdest du sagen, dass das in einem System, wie wir es in Deutschland haben, wo die Lehrer verbeamtet sind, dass das überhaupt möglich ist? Weil am Ende habe ich ja immer, also wenn wir jetzt ja alle Lehrer nehmen, die keine Lust haben auf Digital, was bei weitem ja nicht alle sind, aber einige, die keine Lust auf Digitalisierung haben, auf Unterricht mit einem iPad etc., die sind aber die nächsten 15 Jahre auf jeden Fall in unserem Bildungssystem. Ja, also komme, was wolle, weil die sind verbeamtet, außer man findet eine andere Position für die. Ist das in so einem System überhaupt möglich oder würdest du sagen, dass Bildung Stück für Stück irgendwie so eine Parallelwelt schaffen muss, dass man sagt, okay, man hat zwar diese Schule, aber das eigentliche Wissen, was wir für die nächsten Jahre, Jahrzehnte brauchen, wird parallel zur Schule aufgebaut werden müssen?
Also erstmal, genau das habe ich im Buch auch wieder reingeschrieben, parallel.
Ich habe es nicht gelesen.
Ja, ich dachte gerade eigentlich, du hast doch ein Buch gelesen, hakst das jetzt ab. Ich habe es angesprochen über diese Parallelwelt jetzt auch im Bildungsbereich. Genauso wie in Facebook eine Parallelwelt im sozialen Bereich, ne, wie interagiere ich, aufgebaut hat. Oder Amazon die Leute halt zum Kaufen, zum Shoppen zusammenbringt über digitale Möglichkeiten. Und dann hast du irgendwann die breite Masse über dieses digitale Zusammenbringen und kannst dann wieder in die Offline-Phase gehen. Das passiert ja alles schon und das passiert jetzt auch gerade in der Bildung. Udacity, Coursera, Udemy, Skillshare, wie sie alle heißen, Degreed, da könnte ich noch viele, habe ich auch ins Buch gepackt. Und dann sieht man, und dann ist es für die irgendwann ein einfaches, und das habe ich vor Jahren schon auf Vorträgen gesagt, zu sagen, jetzt machen wir ein Partnership mit irgendwie Vor-Ort-Anbietern. Also nimm einen großen Coworkspace, jetzt ist es ein bisschen kritisch, aber dann sagst du irgendwann, alles klar. Wir sind eine große Plattform, ja, Udacity von mir aus, ja, echt schon ein paar Euro wert. Ja, wir haben super Inhalte, also die haben wirklich unfassbar gute Inhalte, Thema Autonomous Driver, also wirklich so, wo du ab Nanodegrees machst, wo du richtig auch für ackern musst und wo du richtig Sachen belegen musst. So, und dann machst du ein Partnership mit, keine Ahnung, Workspace-Anbietern, dann hast du auf einmal die neue Schule. Oder selbst McDonald's baut ja eigene Unis. So, wo sich dann Unternehmen sagen, ich kann gar nicht mehr warten, bis du in 6 Jahren irgendwas machst. Ja? Also man wird über Abschlüsse dann reden, ja, dass es immer noch Abschlüsse gibt, aber da habe ich angesprochen, da sehe ich eher so diese Nano-Degrees, Permanent Certification, auch schon werthaltig. Und das wird so oder so parallel gebaut. Und jetzt die Frage, ja, können wir es denn noch jetzt aus eigener Kraft? Ich bin ja Dauer- und Zweckoptimist, ja. So, nur ich sag dann jetzt, wenn ich auch so jetzt so in die mediale Welt gucke, dann würde ich mir gerne mal Talkformate wünschen. Und ich bin halt so, dann baue ich mir selber noch ein neues. Da denke ich auch gerade drüber nach, immer eine schöne Gesprächsrunde mit Top-Leuten. Da wünsche ich mir aber so in den Gesprächsrunden mal darüber dann zu sprechen, weil da sind wir bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften tatsächlich. Ja. Sie aufzuklären, es deutlich zu machen und auch gerne dem, was weiß ich, jemand, der sagt, ich will auch gar nicht mehr jetzt damit, der jetzt sagen wir mal 30, 40 Jahre im Beruf, der hat 30, 40 Jahre Erfahrung, dann nehme ich den doch und pack den zusammen mit einem Informatiker und denk dann drüber, und das fehlt mir so, so wir haben 5 Milliarden für den Digitalpakt, jetzt haben wir 500 Millionen nochmal dafür, jetzt machen wir jetzt, keine Ahnung, Videolernen. Ja, aber wo haben wir konzeptionell drüber nachgedacht? Wo ist die Taskforce, ja? Wo gehen wir in völlig neue Ansätze und denken wirklich mal grundkonzeptionell neu? Also was würden wir beide jetzt machen, wenn wir, keine Ahnung, 10 Milliarden bekommen? Dann bauen wir ja nicht so einen Kanister, wie 99% aussehen. Ja, also pack die Kohle da raus und hier rein. Und ich glaube, den großen Tech-Konzernen ist es egal. Ich habe heute wieder einen Artikel gelesen über Tencent, ja, großer Konzern aus Asien. Die bauen ja fast eine komplette Stadt dann, wo über alles nachgedacht wird. Für die Mitarbeiter, Mobility, Working, für die Kids, Learning. So, da kann man jetzt drüber streiten. Oh ja, aber mit Datenschutz, ja, Riesenthema. Aber ich kann dir garantieren, wenn du da dann bist als Mitarbeiter, boah, sieht top aus. Man muss jetzt mal, ich glaube, es war auf T3N, ich will keine Schleichwerbung machen, aber ein Artikel heute. Und die Kids werden wirklich, die werden in tolle Schulen gehen, ja. Schule per Definition, ein Ort, wo Lernen und Lerne zusammenkommen. Und da sage ich mir, liebes Deutschland, wir müssen anfangen, selber sowas zu bauen.
Definitiv, ja. Ich glaube, gerade um auch aus dieser Position rauszukommen, immer nur zu meckern oder zu sagen, ja, Dinge laufen nicht, Dinge sind schlecht. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, zu dem wir in Deutschland ganz gerne neigen, dass wir halt meckern, aber daraus dann nicht eine Konsequenz ziehen und Dinge besser machen. Wir haben davon ja auch schon kurz vor dem Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen einfach Dinge verändern, weil der Status quo, den wir heute haben, erst recht nicht in 5 oder 10 Jahren so existieren wird. Nein. Und wir Leute auch vorbereiten müssen, da überhaupt hinzukommen.
Ja.
Letztes Thema würde ich gerne noch ansprechen, weil ich einfach auch deine aus persönlichem Interesse deine Meinung dazu spannend finden würde. Das Thema Lernen hat ja sehr, sehr stark oder sehr stark verbunden mit dem Thema Arbeit. Und wir persönlich bei uns glauben ja stark dran, dass die Arbeit auch extrem flexibel werden wird, dass wir, ja, dass so Konzerne, die heute hunderttausende Mitarbeiter haben, in Zukunft deutlich weniger werden und alles flexibler wird. Und dadurch auch so dieses Thema Nugget Learn, Micro Learning etc. viel, viel stärker mit dem Job verbunden wird. Wie siehst du das persönlich aus deiner Sicht? Welche Trends verfolgst du da, was das Thema Arbeit und Flexibilisierung der Arbeit angeht?
Ja, wie ich es schon angesprochen habe, dass ich meinen Teamaufbau möglichst so gestaltet, dass er auch wirklich full remote möglich ist. Es geht nichts darüber, vor Ort zusammen zu kommen, den Vibe zu spüren, ja, ein cooles Studio zu haben. Ich plane wirklich gerade auch so Aufbau von Studios, aber darauf die Mitarbeiter einzustellen. Aber mein großes Thema ist ja eben zwangsläufig in ein lebenslanges, permanentes Lernen zu gehen. Ja, sprich, so hier ist folgende Aufgabe, mach mir den Podcast groß, ja, auch wenn du noch keine Ahnung davon hast. Ja, was kannst du machen? Kannst du auf YouTube anfangen, kannst dir einen Kurs schießen, kannst du den fragen, kannst dich auf LinkedIn schnell vernetzen mit einem. Mach einfach machen, dann geht was in die Hose. Und auch zuzusehen, dass das Team selber permanent weiter lernt, indem du proaktiv drauf zugehst und sagst, wie wär's denn mal, wenn du dir einen Kurs jetzt schießt in, keine Ahnung, Python? Warum? Ich habe doch gar nichts mit Programmieren zu tun. Ja, aber keine Ahnung, wer weiß denn, was bei rauskommt. Irgendwie während des Kurses ist mir was gekommen, was eigentlich gar nicht mit der Programmierung zu tun hat, sondern indem ich mir den Online-Kurs gegönnt habe, ist mir klar geworden, dass in der Abfolge mit der und der Soundspur das und das mit, was weiß ich. Und das ist das, wo du sagen musst, da musst du auch proaktiv drauf zugehen. Und vor allen Dingen in Deutschland ist das eigentlich die Verantwortung von Geschäftsführern oder CEOs zu sagen, wir werden einen Truckdriver nicht innerhalb von einem Jahr zum Virtual Reality Designer machen. Das heißt, wir müssen jetzt schnellst anfangen, einfach mal unseren Mitarbeitern zu sagen, keine Ahnung, x Prozent in der Woche, macht ihr jetzt mal Folgendes. Ihr gönnt euch mal einen Kurs oder ich gönne euch einen Kurs bei Udacity, bei wem auch immer, um einfach mal so, mal gucken, was da für Gedankengänge bei rauskommen. Und das Thema Microlearning, Nugget Learning, Bite-Sized Learning, dann mundgerecht heißt es dann bei Bite-Sized. Auch hier geht es eigentlich darum, was der Auftrag der Schule wäre. Du solltest eigentlich rausgehen und ich mach mal eine Wette, mach mal ein Research jetzt bei den Abiturienten. Wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Lerntyp seid, welche Lerntechniken es gibt, was passiert hier oben im Köpfchen mit den Neuronen, wenn die Verknüpfungen stärker werden, wie ist das aufgebaut? Seid ihr bereit für das Thema lebenslanges Lernen? Kennt ihr audiovisuelles Lernen, wann, wie, wo, was in Paketen, wo komme ich zum Verständniserfolg? Und da kann ich dir auch wieder, also da mache ich wieder eine Prognose, das ist eben auch ein Riesenmarkt, ja, so zum Thema, wie mache ich denn meine Mitarbeiter fit? Und ich möchte eigentlich, dass alle, die irgendwie was mit mir zu tun haben, lebenslange Lerner sind, ja, und wenn mir mein CTO in der Firma, die Mathefragen.de leitet, wenn der mir sagt, boah, ich habe mir jetzt schon wieder im Machine Learning was Neues angeguckt, ne, weil es ein hochinteressantes Thema ist zu sagen, wie kann ich die Datenpakete, die ich jetzt analysieren, wie kann ich Lerner und Helfer noch besser zusammenbringen, dann sage ich immer, super, ja, du hast wieder frischen Input bekommen und das sollte das Ziel eigentlich eines jeden Unternehmens sein, aber auch wenn man als Freelancer, wenn man selbstständig unterwegs ist, sich auch permanent jetzt fortzubilden und neugierig zu sein, mal einen TED-Talk zu gucken. KI wird jetzt durch die Presse getrieben, sondern das Gleiche. Sicherlich ist es künstliche Intelligenz ein Buzzword und es sollte eigentlich um was anderes gehen. Cognitive Science, da gibt es so ein paar Sachen, da sollte man sich mit beschäftigen. Aber die Auswirkungen, die Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz haben auf das Arbeiten und das Lernen, das ist doch spannend, da mal dran zu gehen. Und das versuche ich eben auch medial aufzubereiten und zu sagen, ich kann dir sagen, Parabelnübersicht, das Video hat 1,5 Millionen Aufrufe. Ja, aber so, wir gucken uns jetzt mal neuronales Netz an, die Mathematik dahinter hat 3000 Aufrufe. Was eigentlich total spannend sein sollte, dass ich mal verstehe, was passiert, wenn ich beim Übersetzungsknopf drauf drücke und von Deutsch auf Englisch übersetzt wird. Ja, welche Mathematik dahinter ist, was KI überhaupt bedeutet dabei. Aber das wird kommen. Ich kann nur jedem raten, jetzt aufzuklären, dass das sehr schnell kommt, schneller als früher. Und nochmal kombinatorische Effekte, Durchbrüche in Technologien werden konvergieren, du kannst in Teams schnell zusammenarbeiten und wenn man da einmal so reingekommen ist in den Flow, sag ich mal so, dann wird das auch Deutschland gut tun. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, wie kriegen wir vor allen Dingen unseren Mittelstand dahin? Ja? Wie kriegen wir diese Motivation da rein? Ich glaube, da brauchen wir so ein paar mehr, ich sag mal, Bildungsrockstars da draußen, die da nach vorne gehen. Ich tue mein Bestes.
Sehr gut. Auf jeden Fall hast du heute schon mal zwei Prognosen abgegeben. Das heißt, in 2 Jahren lade ich dich nochmal ein, dann werden wir uns mal deine Prognosen angucken, wo sie gelandet sind. Ich würde aber bei beiden mitgehen, also können wir beide hinterfragen, ob wir richtig oder falsch lagen. Sehr cool. Allerletzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Ich kann mir so ein bisschen schon die Antwort bei dir vorstellen. Gibt es irgendein Szenario, wo du dir jemals vorstellen könntest, angestellt für ein Unternehmen zu arbeiten? Und wenn ja, welches wäre das?
So, eigentlich müsste ich ja sagen, da ich niemals angestellt war, nein. Die Frage ist natürlich jetzt, stell dir vor, ich sehe ein Unternehmen, wo ich denke, da ist genau von der CEO-Position bis in die breite Masse die Passion da, wie ich sie kenne, wo du dahinter steckst. Und dann sagt dir dieses Unternehmen, du kannst jetzt die, keine Ahnung, Learning Research Abteilung leiten. Könnte man vielleicht drüber nachdenken, meine dritte Prognose von mir aus heute, ich gehe davon aus, wenn man mal wirklich über Entrepreneurship nachdenkt, ich wache einfach morgens auf, will die Welt verändern und will dafür was basteln. Das heißt, wenn wir uns in ein paar Jahren sehen, ich glaube, ich werde genauso wie jetzt unternehmerisch unterwegs sein und versuche eher, die Firmen so aufzustellen, dass es dort Plätze gibt für die, die eben in ihrer innersten DNA nicht morgens aufwachen und Entrepreneur sein wollen und auch müssen, sondern die eher eine Abteilung leiten oder klassischerweise, spricht ja nichts dagegen, als Arbeiter in einer gesunden Struktur unterwegs sind.
Sehr cool. Daniel, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Drei Prognosen, die ich hier aufgeschrieben habe. Sehen uns in ein paar Jahren wieder und dann schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Danke dir.
Danke dir.